Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt. Coole Stadt. Persönlichkeiten.
Einrichtungen.
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Nachhaltigkeitsreport hier im Stadtgespräch auf Radio Frei. Und wir begrüßen natürlich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Bad Blankenburg, Saalfeld, Rudolstadt und Umgebung. Heute haben wir einen kleinen Rückblick vorbereitet, denn den Nachhaltigkeitsreport gibt es fast auf den Tag genau seit 3 Jahren. Und da wollen Josef Alke und ich ein bisschen zurückschauen. Was waren unsere Ziele? Was haben wir erreicht? Wen hatten wir hier im Studio? Am 25. September 2015 hatten sich 193 Weltführer zu globalen Zielen bekannt, um bis zum Jahre 2030 3 außergewöhnliche Dinge zu erreichen: extreme Armut zu beenden, Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu bekämpfen, den Klimawandel zu regulieren. Was ist daraus geworden und wie spiegeln sich diese globalen Ziele in der Politik, in der Stadtpolitik hier in Erfurt wider, beziehungsweise auch in der Lokalpolitik in Thüringen? Das waren unsere Ziele. Ja, Josef, das hatten wir vor 4 Jahren, 2015, als wir begonnen haben mit dem Nachhaltigkeitstag, nicht gedacht, dass wir heute nach über 3 Jahren mit 37 Sendungen zu Buche stehen.
Nee, ich meine, gefühlt oder gehofft, das war ja die Idee, hätte ich das immer. Damit habe ich ja auch versucht, dich zu überzeugen zu dieser Sendung. Aber dass es tatsächlich so viele tolle Projekte gibt, bei denen man immer wieder herausstellen kann, was sie auf diese oder jene Art und Weise mit einem dieser Nachhaltigkeitsziele oder mit vielen gleichzeitig zu tun haben, dass das sich so ausweitet, hätte ich nicht gedacht.
Und das hat ja auch bundesweit eine Resonanz gegeben, denn wir werden ja auch von anderen, ich will mal sagen, gehört, aber auch beneidet, dass wir das machen. Und wir haben ja für unsere Aktivitäten auch im Jahr 2017 vom Nationalen Nachhaltigkeitsrat hier eine Auszeichnung bekommen für die Berichterstattung über Projekte, die sich hier in Thüringen mit nachhaltigen Themen beschäftigen.
Ja, dieser Preis nennt sich Projekt Nachhaltigkeit. Davon sind insgesamt 40 in Deutschland 2017 vergeben worden. Und ich denke, Richard, das können wir mittelbar sozusagen als Moderatoren dieser Sendung für uns verbuchen. Aber eigentlich ist ja das Spannende daran, und deswegen denke ich auch den Preis, dass wir diese Vielfalt an Initiativen und Projekten zu diesen Nachhaltigkeitszielen, was zur Nachhaltigkeit in Erfurt und in Thüringen passiert, haben darstellen können. Und ich glaube, das sollte eigentlich damit ausgezeichnet werden.
Und es gibt also nach wie vor Projekte, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Aber wir sind ja auch mitten im Schaffensprozess drin. Und wir wollen also auch die anderen Projekte, die sich nachhaltig mit diesen Problemen beschäftigen, kleine Betriebe, Initiativen, Organisationen etc., hier auch weiter vorstellen. Und wir haben natürlich neben diesen lokalen Akteuren auch immer wieder die Chance gesucht, nach überregionalen Wissenschaftlern, Experten, sie um Rat gefragt, wie sie mit Nachhaltigkeit umgehen, welche Empfehlungen sie uns geben können. Und da haben wir doch auch eine ganze Reihe von Experten hier gehabt.
Ja, das fängt an mit, da hören wir gleich dann ja etwas mehr zu, Professor Dr. Dr. Franz Josef Rasermacher, der mit uns in Thüringen und in Erfurt in besonderer Weise verbunden ist, weil er über viele Jahre die Global Marshall Plan Initiative in Deutschland kommuniziert. Und dort haben wir auch über diese Kontakte zu ihm tatsächlich auch Landtagsbeschlüsse in Thüringen herbeiführen können, gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, die eben auch zu einer Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie und anderen Themen geführt haben. Und von dem hören wir jetzt mal nochmal in sein Interview hinein.
Professor Franz Radermacher, Professor für Datenbanken und künstliche Intelligenz an der Universität Ulm, Zukunftsforscher und Gewissensmanager. Ich weiß nicht, ob ich das alles richtig rausgefunden habe aus dem, was die Presse über Sie sagt, Herr Radermacher. Erstmal schön, dass Sie da sind.
Ja, ich grüße Sie. Ich freue mich auch, dass ich hier bin.
Herr Professor Radermacher, wenn man von Ihnen Vorträge hört im Fernsehen, auf YouTube und anderen Kanälen, dann klingen die Probleme, die Sie ansprechen, immer alle recht einfach, recht logisch und überzeugend. Und trotzdem sind viele Probleme, die Sie ansprechen, Perspektive 50 plus, Global Marshall Plan, Initiative oder andere Dinge, bei vielen Menschen überhaupt nicht präsent. Wie erklären Sie sich das?
Die Leute haben andere Sorgen.
Einfache Erklärung.
Ja. Dennoch engagieren Sie sich ja seit über 25, 30 Jahren genau in diesen Themenfeldern. Was gibt Ihnen denn die Motivation, an so etwas wie einer ökosozialen Marktwirtschaft oder einem Global Marshall Plan trotzdem so kontinuierlich zu arbeiten? Wo sind die Zwischenschritte? Und als erstes erstmal, was ist eine ökosoziale Marktwirtschaft?
Eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft oder in angelsächsischer Terminologie eine Green and Inclusive Economy ist ein Wirtschaftssystem, das neben den Fragen der Wertschöpfung auch die Fragen der sozialen Balance und des Umwelt- und Klimaschutzes voll adressiert. Das heißt, die Ausgangssituation dieser Ökonomie ist nicht, dass wir um jeden Preis die Menge der Güter und Dienstleistungen vergrößern wollen und es uns vollkommen egal ist, ob wir als Ergebnis eine Zweiklassengesellschaft bekommen, die Umwelt zerstören und eine Klimakatastrophe heraufbeschwören, sondern wir setzen uns Restriktionen für den ökonomischen Prozess. Als Ergebnis des ökonomischen Prozesses soll eine sozial balancierte Gesellschaft entstehen bzw. erhalten werden und es soll die Umwelt geschützt werden und das Klimasystem. Das ist eine ökosoziale Marktwirtschaft, für die ich mich engagiere.
Und das über die Global Marshall Plan Initiative dann insbesondere, oder?
Nein, es ist eher so, wer, und zwar in globaler Betrachtung, eine ökosoziale Marktwirtschaft will, der muss sich ja insbesondere um die Überwindung großer sozialer Gegensätze kümmern. Wir müssen verhindern, dass wir zwei Klassengesellschaften haben. Zwei Klassengesellschaften führen zu internen Konflikten wie Bürgerkriegen. Zwei Klassengesellschaften führen aber auf globaler Ebene dazu, dass es arme Teile der Welt und reiche Teile der Welt gibt. Und die Unzufriedenheit in den armen Teilen über diese Verteilung von Wohlstand hat Konsequenzen wie zum Beispiel Terror, aber auch die Konsequenz von Überbevölkerung und daraus potenziell resultierender Migration. Da gibt es den Satz, wenn ihr euch nicht um unsere Probleme kümmert, dann werden irgendwann unsere Probleme zu euch kommen und zwar auf zwei Beinen. Das heißt, sich darum zu kümmern, heißt auch im Letzten, sich darum zu kümmern, dass wir unsere schöne Welt bei uns hier erhalten, weil eine Art Lösung, wir sitzen hier wie die Maden im Speck und der Rest am Globus soll gucken, wie er bleibt, wird auf Dauer nicht funktionieren.
Dazu haben Sie in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, also auf die Kosten bezogen, dass also die Umweltkosten bei sämtlichen Produkten im Prinzip überhaupt nicht einbezogen werden. Wie soll das erreicht werden, dass zum Beispiel, wenn Billigprodukte aus Asien kommen, dass dort die Umweltkosten, also die Betriebskosten oder die Fahrtkosten mit eingerechnet werden?
Generell ist das eine Thematik, die die Ökonomen diskutieren unter dem Begriff Internalisierung oder Externalisierung von Kosten. Vernünftigerweise, und das ist die Position einer ökosozialen Marktwirtschaft, sollten alle Kosten internalisiert sein. Das heißt, wenn einer irgendwo die Umwelt zerstört, dann sollte irgendwo eine Verpflichtung bestehen, kompensatorisch das wieder in Ordnung zu bringen. Als Folge davon werden Produkte teurer. Es sollte aber auch, wenn soziale Effekte auftreten, immer kompensatorisch dafür gesorgt werden, dass dann die soziale Balance auf andere Weise wieder hergestellt wird. Wir wollen im Grunde genommen ein ökonomisches System auf diesem Globus, das internalisiert. Und das ist auch abstrakt das Ziel, das die Weltgemeinschaft immer formuliert. Rein lebenspraktisch ist es natürlich sehr angenehm, wenn man externalisieren kann, wenn man also den Gewinn mitnimmt und die Kosten auf jemand anderen verschiebt. Die internationale Arbeitsteilung funktioniert heute so, dass die reichen Länder bei sich hohe Standards durchsetzen, also alle möglichen Aspekte vernünftig internalisieren. Dann organisieren sie aber die Wertschöpfungsketten so, dass wesentliche Dinge in anderen Ländern stattfinden, vor allen Dingen in armen Ländern. Und in diesen Ländern gibt es die Standards nicht, weil die Länder dafür zu arm sind. Das heißt, auch diese Länder machen freiwillig die Externalisierung, damit sie irgendeine Teilhabe haben. Das heißt, sie bringen ihr eigenes Land, bringen sie sozusagen in Schwierigkeiten, ihre eigene Sozialstruktur, ihre eigene Umwelt zerstören sie, damit sie uns was verkaufen können. Es ist nicht so, als würden wir sie zwingen, sondern weil sie partizipieren wollen, tun sie das. Und wir haben eine Welt organisiert, in der das ihre einzige Chance ist, zu partizipieren, sodass wir profitieren, wenn sie das tun. Und dann waschen wir noch unsere Hände in Unschuld und sagen, das haben die ja selbst so entschieden. Hätten sie ja auch sein lassen können. Also wir haben eine Welt, die in Richtung Externalisierung organisiert ist. Wir profitieren davon, zum Beispiel in Form billiger T-Shirts, tun dann aber auch noch so, als wären wir eigentlich die Guten. Und das wäre das eine Folge davon, dass andere woanders sich entschieden haben, dass sie es so machen wollen, wie sie es machen.
Und die Belastungen werden bei uns noch nicht mal eingerechnet?
Die werden überhaupt nicht eingerechnet, sondern wir haben eine sogenannte buchhalterische Abgrenzung. Die buchhalterische Abgrenzung ist meistens an der Staatsgrenze. Das bedeutet zum Beispiel bei CO2, dass wir unsere Produktion in den letzten 20 Jahren zu großen Teilen nach China geschoben haben. Mit dieser Produktion haben wir auch die CO2-Emissionen der Produktion nach China geschoben. Wir haben in der Folge bei uns weniger Emissionen auf unserer Bilanz, als wir eigentlich in Wirklichkeit erzeugen. Wir erzeugen sie nämlich jetzt über Importe aus China, tun jetzt aber so, als wären das chinesische Emissionen und diskutieren darüber, dass es eigentlich nicht akzeptabel ist, wie die Chinesen ihre Emissionen erhöhen. Aber die erhöhten chinesischen Emissionen sind zu einem substanziellen Teil unsere Emissionen, während wir interessanterweise unsere hohen Emissionen kaum reduzieren, obwohl wir substanzielle Teile der Wertschöpfung nach China verschoben haben.
Wo ist jetzt die Lösung?
Eine weltweite ökosoziale Marktwirtschaft würde zu diesen Themen globale verbindliche Vereinbarungen herbeiführen.
Das Stadtgespräch auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt UKW 105,2 MHz.
Von den Experten der Nachhaltigkeit, Josef, kommen wir jetzt konkret zu den Akteuren vor Ort.
Ja, Richard, das war uns ja immer wichtig, dass nicht einfach nur große UN-Strategiepapiere und alle sagen, ja, schönes Papier, das ist geduldig, oder Strategien, wie muss man das durchverwalten, dargestellt werden, sondern den Hörer und die Hörerin interessiert ja viel stärker, wie geht's eigentlich konkret oder was kann ich auch da machen? Und da haben wir dann Projekte wie zum Beispiel Natur in graue Zonen oder wenn man auch selbst an unsere Festivitäten, das Bürgerfest im Hirschgarten oder den Adventsmarkt, wo ganz konkret sich Stände und Personen präsentieren, dargestellt, dazu ja auch noch mehr. Und ein sehr konkretes Projekt, wo wirklich richtig was passiert, ist das Projekt Öko-Profit, also Öko und Profit zusammenzudenken mit Wirtschaftsunternehmen in unserer Stadt und Region, die sich auf ein freiwilliges, nachhaltiges Umweltmanagement hin, welches von der Stadt Erfurt dann ausgezeichnet wird, beraten lassen. Und da wird Nachhaltigkeit im Sinne mehrerer dieser Nachhaltigkeitsziele der UN sehr konkret. Und da hören wir doch jetzt einfach mal rein.
Und vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, es gibt also die Podcasts von dieser Sendung auf der Internetseite der Stadt zu hören. Alle sind dort aufgeführt und auch auf der Internetseite von Radio Frei kann man die Podcasts nachhören.
Ich habe die vier Gäste, die wir heute hier haben, deshalb mit eingeladen, weil es einfach unterschiedliche Blickwinkel darauf gibt, was Nachhaltigkeit und Wirtschaft miteinander zu tun hat. So platt, kann man sich das leisten? Ist das nicht so anstrengend? Muss das nicht der Gesetzgeber machen? Oder machen die das nicht mittlerweile sowieso schon, weil es ein Geschäft ist? Und ich habe da zum einen meine Kollegin mitgebracht, die das Ökoprofit jetzt leitet, seit letztem Jahr zurzeit eine Clubrunde durchführt mit schon ausgezeichneten Betrieben, Frau Angela Völke von unserer Wirtschaftsförderung, die über das Projekt heute mitreden kann im Sinne, wie geht das, wie funktioniert das, was muss man da machen und wie sind die Bedingungen auch fürs nächste Jahr zum Teil. Dann habe ich aus der Runde der Betriebe, das waren insgesamt 125 in den letzten 15 Jahren, einfach drei unterschiedliche mir mit eingeladen. Immer so ein bisschen in so Doppel-Dreifach-Funktionen, habe ich so ein bisschen bauernschlau gedacht. Zum einen habe ich meinen Kollegen aus dem Umwelt-Naturschutzamt, den Herrn Jörg Lumitsch, den Umweltamtsleiter. Guten Morgen, Herr Lumitsch, mit eingeladen. Ja. Weil die anderen Unternehmen, die ich gleich vorstelle, und viele in den Vorjahren haben immer gesagt, also was macht denn die Stadt selbst? Geht das auch in der Verwaltung, unseren Amt und Wirtschaft, nicht nur wir als Privatwirtschaft?
Nicht zu Unrecht, denke ich mal.
Dann habe ich Herrn Hoffmann eingeladen von CCS, einem Caterer, der in der Stadt in vielen Ministerien und insbesondere auch auf der Messe, da wird er dann selber gleich noch drauf eingehen, Caterer ist mit verschiedenen weiteren Zertifizierungen, mit Perspektiven, die sich natürlich auf die zukünftige Wirtschaftsentwicklung auch in der Stadt Erfurt beziehen. Und ich habe in doppelter Rolle eingeladen den Herrn Stefan Lobenstein, der mit seinem Café Lobenstein schon mehrfach mitgemacht hat beim Ökoprofit, also sozusagen die Rezertifizierung auch schon mit hinter sich hat als Clubbetrieb. Und zugleich natürlich auch Handwerkskammerpräsident ist in Erfurt und vielleicht auch die Perspektiven, was das eigentlich für die Wirtschaft heißt oder was auch wir als Stadt da tun müssen. Und das Ganze, Richard, ordnet sich ja ein, es sollte diesen konkreten Bezug einfach haben, wie das geht, was das bringt. Und da ist dieses Projekt eben geeignet, weil unsere thematische Richtung ist ja diese 17 neuen SDGs, Nachhaltigkeitsziele weltweit. Und das ist ja so hoch abstrakt, die Welt mal eben kurz retten zu wollen, dass wir uns ja gesagt haben beide, wie kann man das denn versuchen, ein bisschen anfassbarer zu machen? Ja. Und damit, denke ich, starten wir. Frau Völke, Ökoprofit macht die Stadt Erfurt ja schon seit vielen Jahren. Sie jetzt seit letztem Jahr haben zurzeit ja eine Clubrunde laufen. Welche Betriebe, wie viele Betriebe machen denn da gerade aktuell so mit?
Ja, das ist schön, dass Sie fragen. In diesem Jahr haben in der Clubrunde beziehungsweise in 2015 haben 12 Betriebe bei der Clubrunde wieder mitgemacht. Darunter sind alte Bekannte wie die Messe, die EVAG oder auch die Stadtwirtschaft, die schon seit sehr vielen Jahren Teilnehmer der Ökoprofit-Clubrunde sind. Aber auch, es haben sich auch ein paar Unternehmen entschlossen, die noch nicht so oft dabei waren, zum Beispiel Steidel Transportunternehmen oder auch, es ist mir entfallen, wie der andere hieß. Okay, zwei Punkt. Okay, zu den Ergebnissen vielleicht. Okay. Die Ergebnisse von Ökoprofit im Allgemeinen, kann man sagen, haben sich über die Jahre stetig gesteigert. Und ich kann für das Jahr 2014 gute Zahlen verkünden. Das heißt, wir haben sogar insgesamt über 580.000 Euro eingespart. Die Einsparungen ergeben sich aus Effizienzmaßnahmen, die ergeben sich daraus, Material, Ressourcen einzusparen, aber auch durchaus Umstellungen in der Produktion durchzuführen, um dann Energieeinsparungen in immenser Höhe zu generieren. Da kann man sagen, in 2014 sind über 240.000 Euro an Energieeinsparleistungen zustande gekommen.
12 Betriebe haben sich beteiligt. Wechselt das von Jahr zu Jahr oder bleiben die Betriebe, die einmal begonnen haben, bleiben die dabei?
Also das kann sich durchaus verändern. Es gibt Betriebe, die haben das einmal begonnen und die bleiben auch streng dabei. Die sind so überzeugt auch von dem Projekt, auch für ihre eigene Rechtssicherheit, auch für die Rezertifizierung und andere Zertifizierungen als Vorarbeit Ökoprofit anzusehen. Die sind schon seit sehr vielen Jahren dabei, teilweise zum 14. Mal. Der Aufwand ist im ersten Jahr immens. Aber wenn es denn einmal geschafft ist, ist das Wichtigste auch für die Unternehmen, dran zu bleiben.
Frau Völke, was tun Sie denn als Stadt, um andere Betriebe, um neue Betriebe für dieses Projekt zu werben?
Ja, wir als Wirtschaftsförderung tun da eigentlich schon eine ganze Menge. Wir sind ja sehr viel auch auf Veranstaltungen unterwegs, auch auf Fachmessen beziehungsweise in den Interessenvertretungen für die Wirtschaft. Und dort wird das Projekt immer auch vorgestellt. Es gibt einen großen Wirtschaftskongress, den wir hier jährlich stattfinden lassen. Dort wird unter anderem auch mit Ökoprofit geworben. Und natürlich basieren ganz, ganz viele Gespräche auf dem persönlichen Engagement der einzelnen Mitarbeiter, insbesondere jetzt auch von mir, die gezielt auf Unternehmen zugeht und die Unternehmen anspricht, sowie die Beraterfirmen, die ausschwärmen, und unsere Partnerunternehmen, Handwerkskammer, IHK, die alle das Thema auch auf der Agenda haben.
Frau Völkel, Sie haben ja angesprochen, der Aufwand ist in der speziell ersten Einsteigerrunde immens. Ich weiß, dass das 10 Workshops sind. Da sind ja Themen von Abfall, gefährlichen Stoffen, Umweltmanagement, Rechtsaspekten, Energieemissionen, Beschaffung, Arbeitsschutz, Brandschutz, Wasser und sowas abzuleisten von den Betrieben. Da könnte man ja denken, dafür Unternehmen zu gewinnen, ist aber ganz schön schwierig. Wie ist denn die Reaktion auf so ein umfangreiches Programm, wenn Sie dies erste Mal ansprechen?
Wenn wir die Unternehmen das erste Mal ansprechen, sind sie zunächst erstmal sehr interessiert. Ökoprofit, sagt ja schon der Name, soll nicht nur ökologisch inspirieren, sondern soll auch einen gewissen Profit für die Unternehmen darstellen. Das heißt, beide Seiten, die Umwelt sowie auch die Unternehmen, sollen von dem Projekt profitieren. Im Gespräch, bei der näheren Erläuterung der Vorgehensweise bzw. des Ablaufes dieses Projektes, stellt sich dann oft heraus, dass natürlich ein bisschen Zweifel kommen bei den Unternehmen, insbesondere was das Abstellen vom Personal für den doch immensen Aufwand der auch Dokumentation, der da dranhängt an dem Projekt, bedeutet. Und da bedarf es sehr überzeugender und vielfältiger Treffen, Gespräche, um dann Überzeugungsarbeit zu leisten.
Könnte man wahrscheinlich auch sagen, man bedarf überzeugter Unternehmer, Geschäftsführer, die das dann wahrscheinlich auch wollen. Da will ich mal mit überleiten zu der Frage an Herrn Lobenstein. Ich habe diese Zahl verschiedenster Workshops da ja genannt. Wie ist es denn Ihnen in dem ersten Workshop da in der ersten Einsteigerrunde gegangen? Was war das Thema, was Sie eigentlich dann überzeugt hat zu sagen, okay, da will ich mal mitmachen oder da brauche ich direkt, da habe ich Baustelle oder keine Ahnung?
Ich hatte eigentlich eine ganz andere Grundmotivation. Wir haben 2000 in unserem Betrieb auf ökologische Landwirtschaft und das Herstellen von Grundnahrungsmitteln aus ökologischem Landbau umgestellt. Und das war damals auch die richtige Entscheidung, ist auch heute noch die richtige Entscheidung. Bloß das Siegel, das damals von Frau Künast, der extra dafür entwickelt wurde, jetzt auch europaweit gilt, das deckt bei weitem nicht das ab, was Konsumenten heute von Ökologie und Nachhaltigkeit erwarten. Da geht es also auch um Transportwege, da geht es um Energieanwendung, da geht es um Verpackung und solche Sachen, die alle im Ökosiegel eigentlich nicht erfasst werden. Und da haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, uns zertifizieren zu lassen und nach außen für den Konsumenten transparent zu machen, ja, wir kümmern uns auch um all diese Sachen. Da gehört auch regionale Wirtschaftskreisläufe gehören mit dazu. Und ja, und da war praktisch Ökoprofit genau das Richtige für uns, um einmal den Betrieb, der ja seit 3 Generationen am Markt ist und wo auch verschiedene Sachen eingeschliffen sind, die jetzt aus heutiger Perspektive gar nicht mehr so in Ordnung sind. Da geht es jetzt um Brandschutz, um Emissionen, auch um Müll, wo man auch mal so ein Stück weit wachgeküsst werden musste von außen, von einem Dritten, der auf den Betrieb einfach guckt. Und genau das ist in den Workshops passiert. Einmal, dass man angeleitet wurde, sich Gedanken zu machen über Abläufe im Betrieb oder Verfahren. Wir haben zum Beispiel Wasser immer noch elektrisch hergestellt. Da haben wir jetzt einen Wärmetauscher. Wir haben im Café auf LED-Beleuchtung umgestellt. Das sind alles so Maßnahmen, auf die ich vielleicht so schnell nicht gekommen wäre ohne äußeren Einfluss.
Radio Frei Stadtgespräch. Zu den lokalen Akteuren, die wir hier vorgestellt haben im Rahmen der Nachhaltigkeit, gehört natürlich auch das Projekt Landmarkt.
Wir haben seit 5 Jahren die Landmarktgenossenschaft hier in Erfurt in der Magdeburger Allee. Die hat jetzt vor wenigen Tagen den Thüringer Biopreis für ihr Gesamtkonzept bekommen. Und das, was Richard Schäfer jetzt meint, heißt, im Karstadt oder in der Bahnhofstraße haben wir jetzt 2 große Bioladenketten, die seiner Meinung nach nachgezogen haben. Ob jetzt Huhn oder Ei, Ursache oder Wirkung ist, das lassen wir dahingestellt. Aber wir möchten Sie gerne mit Ausschnitten aus der Sendung auf den Landmarkt als weiteres sehr, sehr konkretes Projekt, wo Bürgerinnen und Bürger in einer Genossenschaft das in die Hand genommen haben, wo man Erfolge und Ergebnisse erzielt, einfach nochmal mit reinhören lassen und darstellen. Und es ist einfach ein Beispiel, was auch deutlich macht, Die Landmarktgenossenschaft hat an mehreren der Bürgerfeste, Adventsmärkte, an anderen Veranstaltungen sich immer wieder auch mit eingebracht, ist also schon recht häufig in den Sendungen eigentlich in unterschiedlichen Facetten gewesen und für uns neben diesen Ökoprofitbetrieben einfach auch das Beispiel, das zeigt, in einem relativ überschaubaren Zeitraum lässt sich doch richtig etwas verändern oder bewegen und für diese Wege sowohl den Unternehmen als auch dem Landmarkt weiterhin viel Erfolg.
Heute haben wir wieder ein spannendes Projekt oder spannende Projekte herausgesucht. Wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Landmarkt Erfurt. Wir konzentrieren uns jetzt auf Annette Kulka-Panek. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Ja, da gibt es also eine ganze Reihe Sachen zu tun. Landmarkt, ich kann mich erinnern, vor grauer Vorzeit hatte ich schon mal in einer anderen Sendung das Projekt vorgestellt. Das ist aber so lange her und in der Zwischenzeit hat sich so viel getan, gerade so in der Magdeburger Allee. Und das müssen wir den Hörerinnen und Hörern einfach einmal vorstellen, was sich da getan hat. Und dazu ist Annette Kulka-Panek hier und wir werden sie ausquetschen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben, dann können Sie auch gern anrufen. 737 und 4x8 ist die Nummer hier im Studio. Ihr habt angefangen mit einem Bioladen in der Magdeburger Allee. Das ist eine Zeit lang her. Was hat euch bewogen, diesen Schritt zu gehen?
Ursprung war eine Gruppe von 10 Erfurtern, die einfach vor ungefähr 4 Jahren, 4,5 Jahren vermisst haben, dass es in Erfurt zu wenig regionale Produkte gibt, Lebensmittel. Und wir haben uns zusammengefunden, haben halt überlegt, wie können wir denn gemeinsam hier irgendwie das organisieren. Mit dabei war jemand, der hat ein Bio-Catering oder auch eine Frau, die war Ernährungsberaterin, aber auch so ein paar andere einfach nur, die gesagt haben, ach, ich möchte gern dieses oder jenes hier in Erfurt kaufen können und möchte nicht mehr zum Bauern aufs Land fahren. Das war der Hintergrund für die Gründung der Genossenschaft erstmal, mit dem Ziel, einen Bioladen zu eröffnen.
War das dann schwer, Erzeuger zu finden, die eure Idee aufgegriffen haben und gesagt haben, ja okay, wir machen damit, wir beliefern euch?
Das war schwer und das ist auch nach wie vor sehr schwer.
Was ist denn daran schwer, dass es so wenig gibt, dass die Entfernungen groß sind oder überhaupt mit einem Landmarkt ins Geschäft zu kommen?
Es gibt erstmal in Thüringen durch halt die großen Genossenschaften wenig kleinbäuerliche Landwirtschaft, die das halt mittragen würden oder die Produkte dafür haben. Ja, wir haben ja große Agrargenossenschaften, die natürlich Masse produzieren, aber jetzt in konventionell. Und deswegen war und ist es nach wie vor schwierig, Leute zu finden oder Bauern zu finden, die eben auch die Zuverlässigkeit bieten können, dass ich halt eben regelmäßig den Käse habe und nicht halt nur mal 14 Tage und dann wieder 14 Tage nicht. Das ist ja das auch, was die Kunden trotzdem möchten. Die möchten regionale Produkte, aber eben auch in einer hohen Qualität und am besten noch günstiger als das, was woanders produziert wird. Das ist so ein bisschen ein...
Das Handicap.
Quadratur des Kreises.
Was für regionale Erzeuger aus Thüringen sind denn am Anfang dabei gewesen oder wer ist denn bisher jetzt noch dazugekommen?
Na, also am Anfang waren gleich die Grünschnäbel dabei. Die kennt ja, denke ich mal, jeder auch vom Markt, die immer samstags ihre Produkte vermarkten. Das sind wirklich Leute auch, die das richtig auch verstanden haben, Gemüsebau, was wirklich auch eine richtig schwere körperliche Arbeit ist. Das machen die drei, glaube ich, sind's richtig professionell und die sind nach wie vor, wir haben erst gerade jetzt eben Ware bekommen von Grünschnäbeln, die sind mit dabei, sind aber auch Ziegenkäse ist dazugekommen, der Reiko, der ja bei der ABL ganz dolle engagiert ist, der beliefert uns mit Ziegenkäse aus der Nähe von, oder zwischen Gotha und Eisenach, aus Haina. Ach, da gibt's eigentlich ganz viele, wer ist denn da noch dabei?
Ja. Vermutlich das Brot dürfte ja irgendwo auch aus der Region.
Na, das Brot, das ist auch so ein bisschen schwierig. Aus der Region kommt das im Moment nicht. Wir haben zwar jetzt wieder angefangen, von der Markusgemeinschaft in Hauteroda wieder was zu beziehen. Das kommt auch heute. Ja, man muss immer gucken. Es ist auch nicht jedes regionale Produkt auch so, dass man sagen kann, ja, das schmeckt uns. Also das muss erst bei uns durch die Prüfung. Es sollte regional sein, aber es muss eben auch ein gutes Produkt sein. Also nur ein regionales Produkt, dass ich regionale Produkte habe, das geht einfach auch nicht.
Die Kunden stellen auch entsprechende Ansprüche. Die wollen also genau auch entscheiden, das nehme ich nicht.
Ja.
Dann muss man ja... Entschuldigung. Dann muss man natürlich
bei solchen bioregionalen Produkten einkalkulieren, dass sie einen anderen Preis haben. Wie gehen die Leute damit um?
Ja, genau, das ist so ein Punkt. Die Kunden denken, bei regionalen Sachen, da ist ja der Transportweg geringer. Und dann könnte das auch ja eigentlich sich im Preis widerspiegeln. Aber der Transportweg ist eigentlich ein ganz geringer Anteil der Kosten. Bei regionalen Bioprodukten muss ich immer dazu sagen, wir haben ja nicht jetzt regionale, konventionelle Produkte. Also unsere sind ja schon alle ökologisch auch erzeugt. Ist es eben doch so, dass sehr viel Handarbeit dabei sind. Das kommt aus kleinen bäuerlichen Strukturen, die einfach auch nicht die Technik haben. Die müssen ganz viel manuell machen und deswegen hat das schon einen anderen Preis. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Kooperation mit einem Jungbauern, sage ich mal so, dazu. Der ist aber über 60. Der hat sich jetzt wirklich gewagt, nochmal Gemüsebau in Büsleben anzufangen. Der Ulrich Möller. Das ist schon beeindruckend. Also der hat da einfach mal hier 200 Surini-Pflanzen da gesetzt und hat gesagt, naja, verkauf du die mal. Gell? Das ist dann schon auch sportlich. Aber ich bin froh, dass es eben auch solche Leute gibt, die eben sagen, jetzt fange ich einfach mal an.
Aber es muss ja immer genügend Leute geben, die in der Tat auch bereit und gewillt sind, diesen Preis zu zahlen, wenn sie wissen, es ist ein regionales Produkt und es hat eine gute Qualität.
Ja, das sollte so sein.
Wie ist denn der Kundenkreis? Sind das hauptsächlich junge Familien, die sich ökologisch orientieren? Oder gibt es da eine große Spannbreite von 0 bis 100, die bei euch einkauft?
Also ich kann das jetzt gar nicht so genau mehr eingrenzen, wer das jetzt ist. Also wir sind ja wie gesagt eine Genossenschaft, wir haben jetzt fast 100 Mitglieder. Und wir haben ja auch so ein Mitgliedermodell, wo man halt günstiger auch einkaufen kann bei uns, weil wir das ja auch unterstützen wollen, dass man sich eben auch Bio leisten kann. Da sind natürlich viele Familien dabei, aber zu uns kommen auch ältere Leute aus dem Wohngebiet. Wir sind ja jetzt nach dem Umzug halt noch ein bisschen mehr in die Mitte der Magdeburger Allee gerückt. Die kommen dann halt auch. Also ich kann gar nicht sagen, junge Familien, es ist wirklich eigentlich von 0 bis 100, was noch laufen kann.
Richard, da kommen wir schleichend schon sozusagen in die Verlagerung von dem ersten Landmark-Kiosk weit unten in der Magdeburger Allee zu dem neu eröffneten, jetzt richtigen Bio-Landmarkt, der einfach ja mehrfach so groß ist und auch noch das Café und Bistro daneben hat. Bevor wir da vertiefter drauf eingehen, bei dem, was du gerade schon angesprochen hast, Annette, mit dem Angebot für Familien, da im Prinzip auch günstiger ranzukommen oder auch mit dem Online-Angebot. Wie sind denn da so die Nutzerzahlen zurzeit? Wer macht denn da schon mit?
Also wir haben gerade im Mitgliedermodell um die 50 Leute, die da schon günstiger einkaufen. Ich weiß nicht, soll ich kurz erklären, was das heißt?
Ja, sag mal, Mitgliedermodell, das ist, glaube ich, interessant.
Also wenn man bei uns Genossenschaftsmitglied wird, man sagt nicht mehr Genosse, sondern Mitglied, dann zeichnet man oder kauft einen Anteil, das sind 50 Euro. Das kann man sich so vorstellen, das ist wie eine Aktie. Man ist praktisch Gesellschafter, Anteilseigner dieser Genossenschaft und hat eben eine Stimme. Man kann natürlich auch mehr als einen Anteil kaufen, hat aber auch immer nur eine Stimme. Das ist das Besondere im Gegensatz zu einer Aktiengesellschaft. Da hat man ja je nach Höhe der Anteile eben auch die Stimmrechte. Und wenn man Mitglied der Genossenschaft geworden ist, kann man teilnehmen am sogenannten Mitgliedermodell. Das heißt, gegen eine monatliche Zahlung von 10 Euro pro erwachsene Person erhält man 10% Rabatt auf den Einkauf bei uns, auf alle Produkte und noch eine Tagessuppe, eine vegetarische Tagessuppe im Café nebenan, Bistro.
Was muss man tun, um bei euch Genossenschaftsmitglied zu werden?
Na, man muss natürlich ein Formular ausfüllen, einen Anteil zeichnen und dann ist es schon so.
Dann kann man sofort dann auch die Vorteile nutzen.
Richtig. Und für uns hat das halt den Vorteil, dass wir regelmäßige Einnahmen haben.
Ja, klar.
Jetzt zum Beispiel im Sommer ist natürlich, sind alle im Urlaub, dann bricht halt auch der Umsatz weg. Und so hat es halt den Vorteil, dass man doch noch mit festen Einnahmen halt rechnen kann.
Wenn man da jetzt nochmal nachjustiert, das heißt einfach, das hat für junge Familien oder insgesamt Familien bei dem Genossenschaftsanteil, wenn ich das jetzt mal so überschlägig kalkuliere, plus 10 Euro und dann 10% und eine Suppe, hat das schon auch einen sehr schönen sozial nachhaltigen Aspekt da drin, weil da glaube ich einfach, wenn man da eine Familie da in der Breite so ernähren will, durchaus auch auf schnell große Summen kommt, wo sich das dann einfach auch rechnet.
Also das Modell geht scheinbar auf oder ihr könnt natürlich jede Menge Mitglieder auch gebrauchen. Ich denke mal, am besten wird es sein, also Hörerinnen und Hörer, die sich dafür interessieren, einfach mal bei euch vorbeischauen.
Oder auf unsere Internetseite.
Oder auf die Internetseite gehen und sich davon überzeugen, was wird da angeboten und ist das was für mich, kann ich mich da beteiligen.
Radio Frei Stadtgespräch.
Im Nachhaltigkeitsreport des Stadtgesprächs feiern wir heute ein kleines Jubiläum, denke ich mal. Wir haben uns seit über 3 Jahren etabliert, Josef Alke und ich. Und wir wollen jetzt zum Abschluss der Sendung noch ein bisschen rückblicken, aber auch ein bisschen vorausschauen. Denn die nächsten Ereignisse werfen ihre Schatten schon voraus. Und eines der Ereignisse, das wir als Nachhaltigkeitsreport immer wieder nicht nur medial begleitet haben, sondern auch vor Ort begleitet haben, das ist der faire Adventsmarkt. Und da hatten wir im letzten Jahr den Ulrich Grober da.
Ja, wir hatten, lieber Richard, den Ulrich Grober auf dem Adventsmarkt und der ist in ein Gespräch gegangen mit dem Ministerpräsidenten Herrn Ramelow und dem Oberbürgermeister Herrn Bausewein. Und einige seiner Buchveröffentlichungen zirkeln ja schon seit langem um das Thema Nachhaltigkeit. Und bei der Entdeckung der Langsamkeit und der lange Atem der Zukunft und solchen Dingen ist im Prinzip zum Beispiel Meister Eckhart, den er bewusst hervorgehoben hat, aus dem Mittelalter in Erfurt ihm mit dem Begriff Gelassenheit so präsent und vor Augen, dass er das in den Gesprächen, in den Diskussionen mit der Politik eingebracht hat. Und ich nehme jetzt mal einfach ganz unorthodox den Bogen für uns, wenn man jetzt unsere Sendereihe betrachtet und auch die Begeisterung, zwischendrin aber auch Ungeduld vieler der Akteure, die wir ja befragt haben, aber vielleicht auch Richard, dir und mir. Wann bewegt sich denn richtig was? Wie lange brauchen wir denn noch, bis Klimaschutz, bis Energie oder bis eine andere Ernährung stattgreift? Da hat er sehr klaren Worten und auf eine sehr angenehme Art eigentlich mal das auch fast in den philosophischen und geschichtlichen Rahmen mit zurechtgerückt. Und was wir da eigentlich bedürfen, was vielleicht auch mit uns selbst zu tun hat, damit eben mehr an Nachhaltigkeit gelingt. Und ich denke, ein sehr geeigneter Schluss für unsere Sendung dieses Jahr.
Mit der Erinnerung an den Adventsmarkt von 2017 wollen wir aber auch auf den Adventsmarkt 2018 hinweisen. Der wird in diesem Jahr auch wieder am 1. Dezemberwochenende auf dem Gelände der Barfüßerkirche stattfinden.
Genau, am 1. Dezember von 14 bis 19 Uhr sind Sie alle herzlich eingeladen, zu Gast zu sein in der Barfüßerkirche.
Und wir hören jetzt Ulrich Grober mit seinen Gedanken, was ein fairer Adventsmarkt hier bewirken kann. Herr Grober, was kann ein fairer Adventsmarkt in Bezug auf Nachhaltigkeit, auf nachhaltiges Handeln und Wirken überhaupt erreichen?
Es ist eine schöne Gelegenheit, dieses manchmal so sperrige Thema zu kommunizieren, es einzubetten, ja, in eine Stimmung, auch in eine Tradition. Und wir sind ja mehr oder weniger, ich jedenfalls, mit dieser Atmosphäre aufgewachsen. Also diese Budengassen, ja, dieses Tannengrün, diese Gerüche vom Glühwein bis zum Zimt, diese ja, Erinnerung an den Stollen, ja. In diesem Gefüge von Gefühlen, Traditionen bin ich auch aufgewachsen. Und da jetzt neue Akzente in diesen Rahmen zu bringen, ja, das finde ich ist eine wunderbare Art, ne? Was Neues in die Welt zu setzen, ohne das Alte gleich über Bord zu werfen, ne? Und da finde ich ist ein fairer Weihnachtsmarkt, wie das in Erfurt genannt wird und praktiziert wird, einfach großartig.
Herr Grober, nun sind ja Weihnachtsmärkte Land auf Land ab beliebt, obwohl sie Weihnachtsmärkte, also weder Glühwein noch Bratwurst, kommen im Lukas-Evangelium vor. Meine Beobachtung ist, es geht den Leuten aber nicht so sehr vordergründig um das Kaufen, sondern um das Zusammensein. Die Geselligkeit, die Chance, da über den Weihnachtsmarkt ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln, die wird in der Zwischenzeit von vielen genutzt. Und ich merke, dass das immer mehr wird.
Wir brauchen das einfach. Punkte im Jahresablauf, wo wir diesen Zusammenhalt, der ja brüchig geworden ist, ne, der verloren geht, wo wir zu diesem Zusammenhalt zurückfinden. Und also ich glaube auch, dass Weihnachten als Familienfest, als Fest der Nachbarschaften, der Gemeinden, der kleinen Kreise, der Gemeinwesen, der Belegschaften sogar. Es ist zumindest eine Chance, wo wir diese Gefühle neu entdecken, wiederentdecken und pflegen können. Und diese Chance ist wichtig.
Wichtig ist ja auch, dass man also da auch neue Werte entdeckt, neue Werte entstehen können, so wie Sie in Ihrem Buch der leise Atem der Zukunft ja auch beschreiben oder erwarten, dass solche Werte neu entstehen können.
Also der Aufstieg nachhaltiger Werte, so ist der Untertitel des Buches, ne, in Zeiten der Krise. Das ist ein Phänomen, was wir ganz sorgfältig wahrnehmen sollten, beobachten sollten, pflegen und kultivieren sollten. Ne? Dass wir ja diesem Mainstream, diesem Ansturm des Kommerzes was entgegensetzen können. Das ist die Problematik auch von Weihnachten. Es ist bedroht, das Fest, durch eine übermäßige Kommerzialisierung. Ja? Keiner will das eigentlich, ne? Keiner braucht das. Und trotzdem sind wir fast hilflos, ne? Gegenüber dieser Dynamik, ja? Dass der Konsumrausch sozusagen hier triumphiert. Ne? Und das ist eine Bedrohung der Essenz eigentlich von Weihnachten.
Radio Frei Stadtgespräch.
Der Nachhaltigkeitsreport hier im Stadtgespräch nähert sich langsam dem Ende. Josef, wir haben eine kurze Bilanz gezogen. Natürlich kann man in einer Stunde nicht wiedergeben, was in über 37 Sendungen plus x Sondersendungen hier über den Äther gelaufen ist. Aber auf einige Sachen möchten wir noch hinweisen. Wir haben als Ziel gehabt, die 17 Nachhaltigkeitsziele runterzubrechen, auf Erfurt runterzubrechen, auf Thüringen. Was passiert da? Da ist eine ganze Menge passiert. Natürlich haben wir nicht die ganze Bandbreite jetzt in dieser Sendung mit einbringen können. Worauf müsste man noch hinweisen?
Hörerinnen und Hörer, im Prinzip steht Professor Dr. Rademacher oder das Ökoprofit oder der Landmarkt ja nur stellvertretend für die Bandbreite dieser Arten von Sendungen. Also für das, was die Strategien und die breiteren Themen sind, finden Sie zum Beispiel von Frau Thieme, der Vorsitzenden vom Rat für nachhaltige Entwicklung, oder von Ralf Uwe Beck, Vorstand in Mehr Demokratie e.V., der sich für eine Enquete-Kommission Fluchtursachen hier in der Sendung stark gemacht hat, aktuelle Themen. Wir hatten Delegationen aus Afrika und aus Äthiopien, konkret jetzt gerade ja vor einigen Tagen hier. Dort finden Sie genau das.
Aus Weißrussland.
Und aus Weißrussland hatten wir eine Delegation, Richard, richtig. Das finden Sie in den Webseiten von Radio Frei und der Stadt Erfurt eingestellt. Dort können Sie nochmal gezielt zu diesen Themen nachhören. Und neben den Beispielen wie Ökoprofit oder Landmarkt gibt es natürlich jede Menge weiterer konkreter Sendungen zu dem Spendenparlament, zu Natur in graue Zonen, wo Flächen entsiegelt werden, zu Lagune, zu Umweltbildungsstätte Fuchsfarm und all diesem mehr. Das heißt, Sie sehen eine Strategie von allgemeinen Dingen, die auf die richtigen Ziele hinarbeiten, auf die konkreten, ermutigenden, erfolgreichen Projekte, die wir darstellen können. Und im Prinzip natürlich auch manchmal Sendungen, wo wir immer wieder dranbleiben, wie das Bürgerfest oder die Bistumswallfahrt oder den fairen Adventsmarkt.
Oder
beim Schülerparlament, wo Sie im Prinzip Dinge sehen, wo wir sagen, da bleiben wir einfach regelmäßig einmal im Jahr mindestens dran und verfolgen und wollen diesen Ablauf und diese Entwicklung dieser Projekte damit auch stärken und begleiten.
Und das werden wir auch weiterhin machen, und wir freuen uns, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns dabei die Treue halten. Das war der Nachhaltigkeitsreport hier im Stadtgespräch für den Monat Oktober. Wir hören uns dann wieder am zweiten Donnerstag im Monat November. Tschüss.
Tschüss.